liebe Zuhörer im Internet, seien Sie mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Ist der Pfarrer Spiegel aus Bischofshofen in Österreich und Sie hören das Tagebuch eines Pfarrers. Erstens mal, heute war ein sehr, sehr langer Tag. Heute geht es wirklich dahin und es wird auch die nächsten Tage dahin gehen. Aber ich finde das cool. Also ich bin gern Pfarrer und ich arbeite irrsinnig gern als Pfarrer. Ich liebe das. Also manchmal gibt es natürlich ein paar Sachen, wo man sich denkt, ja, muss das jetzt sein? Aber ich bin irrsinnig gern Pfarrer. Ich mache das gern. Und wissen Sie warum? Es gibt zwei Punkte. Das erste ist einmal so die Geschichte mit dem lieben Gott. Und ich finde das so irrsinnig toll, dass ich darüber reden kann. Und weil das mache ich am liebsten. Und irgendwie kriege ich dafür sogar Geld und das passt. Und das ist einfach genial. Die andere Sache ist, Sie erzählen mir Sachen. Sie schreiben mir Sachen. Und jetzt möchte ich Sie mal ganz kurz auf eine Sache hinweisen. Alles, was Sie mir sagen, ist natürlich total vertraulich. Das ist klar. Okay? Also auch wenn Sie was schreiben, das läuft unter Sagen, ist total vertraulich. Und warum ist das vertraulich? Naja, es gibt so zwei Ebenen. Das eine ist das sogenannte Seelsorgegespräch. Kann man heutzutage natürlich auch übers Internet mit E-Mails, Briefen, sonst was machen. Und die Sachen sind geheim. Darauf können Sie sich absolut verlassen. Warum können Sie sich darauf verlassen? Das hat einen ganz einfachen Grund. Gibt es wunderschön irgendwo formuliert in der Ordnung des geistlichen Amtes, also in unserem innerkirchlichen Gesetzeswerk drinnen, wenn ein Geistlicher im Zweifel ist, ob es sich um ein Seelsorgegespräch handelt, das eh schon total verschwiegen ist, oder um eine Beichte, so hat sich der Pfarrer dafür zu entscheiden, dass es eine Beichte ist. Und die Beichte ist also total geschützt, die ist auch juristisch geschützt, also man braucht nichts zu sagen vor Gericht. Also wenn irgendwas, ich erzähle mir irgendwas und ich werde dann vor Gericht geladen aus irgendeinem Grund und so ich drauf, höchstwahrscheinlich, naja, also ich bin jetzt im Zweifel, deswegen entscheide ich mich dafür, es ist ein Beichtgespräch und damit ist er Ruhe. Also das Beichtgeheimnis ist geschützt. Nehmen wir mal genauso, das ist jetzt nichts so besonders Großartiges. Es gibt zum Beispiel bei Anwälten ein Klientengeheimnis. Hat einmal ein ganz berühmter Rechtsanwalt erzählt, dass vor 20 Jahren im Club 2, noch im alten Club 2, dass es ihm wirklich passiert ist, dass ihm Klient, der war noch ganz jung, einen Koffer in die Hand gedrückt hat und weg war, der ist dann ins Gefängnis gekommen sogar und so weiter und so fort. Und irgendwie ist der Koffer aufgegangen und der war voller Geld und es war eh klar, dass das, also das war ein Strafverteidiger, dass das wohl unrecht erworbenes Geld ist, und er hat damals seinen Chef gefragt, was soll er machen, und gesagt, sie können gar nichts machen. Sie haben sich den Koffer in die Hand drucken lassen, in dem Moment, wo ihnen der Koffer in die Hand druckt ist, sind sie zu totaler Verschwiegenheit verpflichtet. Es gibt ein Klientengeheimnis. Gibt es genauso gut bei Ärzten, Ortsgeheimnis, gibt genauso bei Psychotherapeuten und so weiter und so fort. Also ist jetzt keine so großartige Geschichte. Und das war immer klar. Okay? Und ist wirklich eine Grundlage unseres Berufes. Warum erzähle ich das? Jetzt ist es ein ganz einfacher Grund im Rahmen dieser ganz, ganz vielen Missbrauchsfälle, die es mit Sicherheit gegeben hat. Ich kenne selbst eine ganze Reihe von Leuten, die mir dann Sachen erzählt haben, die sehr, sehr grausig, erschreckend, furchtbar sind. Gibt es noch eine andere Ebene? Und die andere Ebene ist die, was macht man jetzt als Geistlicher, welchen Rang es auch immer, wenn einem etwas anvertraut wird. Im Moment schleudert es alle damit. Es schleudert zum Beispiel auch die evangelische Kirche. Die evangelischen Kirchen in Deutschland sind ja alle so regional organisiert, haben unterschiedliche Umgangsweisen. Es gibt evangelische Kirchen, die gehen so weit, dass sie sagen, sobald einer was hört, wird eine Anzeige gemacht. Der muss das also seinem Chef, Oberkirchenrat, Bischof, sonst was sagen und die machen sofort Anzeige. Also ohne jegliche Prüfung in irgendeiner Art und Weise gibt es eine Anzeige. Ist eine ganz schwierige Sache, weil damit es auch nicht mehr gefragt wird, die Person, sollen wir eine Anzeige machen in ihrem Namen, sollen wir sie da unterstützen oder sonst irgendwas, sondern die ziehen das einfach durch. Und da gibt es jetzt ganz viele Unterschiede. Es gibt welche, die sagen, okay, es wird auf jeden Fall sofort eine innerkirchliche Anzeige gemacht und es wird mit der Person geredet und es werden irgendwelche neutralen Leibpsychotherapeuten sonst wer zur Verfügung gestellt. Und die sollen die dazu motivieren, selbst eine Anzeige zu machen oder zu sagen, macht es in meinem Namen. Jetzt haben wir in Österreich einen ganz großen Fall. Eine Frau ist jetzt an die Öffentlichkeit gegangen, hat gesagt, sie ist von zwei Priestern missbraucht worden. Und das Entscheidende bei der ganzen Geschichte ist, sie hätte dem heutigen Erzbischof von Wien, dem Kardinal Christoph Schönborn, das erzählt, da war er noch nicht Kardinal, war er noch nicht Erzbischof, war aber immerhin Weihbischof, also schon ganz was Hohes. Und der hat nichts gemacht. Der Sprecher des heutigen Weihbischofs hat gesagt, damaligen Weihbischofs, hat gesagt, damals hat der Schönborn das als Beichtgespräch eingeschätzt. Und in dem Moment kann und darf er nach seinen internen Regeln katholischer Kirche nichts mehr sagen. Jo, jetzt haben wir den Kladratatsch. In einem Zeitungsartikel habe ich gelesen, dass sich jemand darüber total mokiert hat und gesagt hat, wenn einem was Orgs erzählt wird, dann kann man das doch nicht glauben, dass das ein Beichtgespräch ist. Wir merken an diesem Moment, wie tief der Spalt zwischen der kirchlichen Sprache und Denkwelt und der normalen Denkwelt ist. Natürlich kann es ein Beichtgespräch sein. Ein Beichtgespräch braucht nicht davon zu handeln, dass jemand eine Sünde begangen hat. Es kann genauso gut davon handeln, dass an dieser Person eine schwere Sünde begangen wurde. Dass man in dem Moment um der Vertraulichkeit willen, auch um des Prozesses, um diesem Menschen einen inneren Prozess zu ermöglichen, nicht an die Öffentlichkeit geht und sagt, na, das ist eine Sache, da werden wir jetzt miteinander reden und so weiter und so fort und tun und machen. Ich bewahre aber die Vertraulichkeit dessen, was sie mir gesagt haben. Es ist eine Situation in Wirklichkeit, das werden Sie vielleicht nicht mitgekriegt haben, wo es eigentlich in allen christlichen Kirchen im Moment total zugeht. Es gibt eine ganz starke Strömung, die sagt, wir gehen auf jeden Fall an die Öffentlichkeit, also Beichtgeheimnis, Seelsorgegeheimnis bleibt, bis auf diesen Fall. Dann würde ich natürlich die Frage stellen, kann man das machen? Kann man wirklich eine Erzählung über sexuellen Missbrauch rausnehmen? Wenn mir jemand erzählt, er hat wen anderen ermordet, dann sage ich nichts, aber dann schon und wie und was und wieso und wie passt das zusammen? Oder man sagt halt, Beichte ist Beichte und sie ist Grundlage unserer Arbeit. Es ist die Vertraulichkeit, die Grundlage. Ich kann Ihnen dazu nur sagen, ich bin irrsinnig froh, dass mir noch niemand etwas von den Evangelischen erzählt hat. Die Dinge, die mir berichtet wurden durch Missbrauchshandlungen, sexuelle Übergriffe und so weiter und so fort, lagen alle bei römisch-katholischen Geistlichen. Und meine Gegenfrage, ja, soll ich jetzt was tun, soll ich zur Polizei gehen, soll ich sonst etwas tun, wurde immer mit einem klaren Nein beantwortet. Immer. Absolut immer. Ob das gut ist oder ob das schlecht ist, kann ich Ihnen nicht sagen. Da ist meine Kompetenz vorbei. Ich weiß nur, dass jedes Mal, wenn mir so etwas erzählt wird, ich sage, das ist eine Beichte. Und zwar aus einem einfachen Grund. Weil Beichte das ist, was ganz, 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 ganz tief in die Emotionen, ganz, 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 ganz tief in die Seele hineingeht. Wenn so etwas gesprochen wird, dann muss es vertraulich bleiben, es sei denn, die Person selber sagt, bitteschön, sagen Sie es, tragen Sie es nach außen. Ich bleib dabei, bei unseren Regeln würde ich etwas hören, so würde ich sagen, hören Sie zu, wir haben interne Regeln, ich werde sofort den Bischof informieren. Der wird mit Ihnen reden, der wird Ihnen dann aber noch einmal die Möglichkeit geben zu sagen, Öffentlichkeit, sprich Strafanzeige oder nicht. Das wird er Ihnen freistellen. Er wird Sie aber niemals dazu zwingen, dass das, was Sie mir jetzt im Vertrauen erzählt haben, in die Öffentlichkeit hineingetragen wird. Sie können mir vertrauen. Und das ist der Punkt. Das ist der Punkt, wann kann ich mich anvertrauen? Ich kann mich nur anvertrauen, wenn ich davon ausgehe, dass tiefste Dinge meiner Seele an Glück und an Schmerz und an Problemen und an Problemlösungen absolut und total vertraulich gehandhabt werden, weil aus dem Vertraulichen das Vertrauen kommt und aus dem Vertrauen des Menschen, der mir etwas erzählt, meine Pflicht zur Vertraulichkeit. Einen wunderschönen, gesegneten Abend euch allen.